alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, wünsche uns gemeinsam gottesreichen Segen an diesem Tage, an diesem Nachmittag. Wie vorhin schon gesagt, wir wünschten, dass wir immer einen ganz vollen Saal hätten, denn die Botschaft, die wir haben, ist tatsächlich die Botschaft Gottes. Das Evangelium Jesu Christi mit allem, was dazugehört, mit allen Verheißungen für die Endzeit, mit allem, was Gott in seinem Plan hat. Und es wäre eigentlich am besten, wenn die ganze Welt erführe, was Gott mit der Menschheit vorhat, wie sein Plan aussieht, in welch einer Weise er ihn nun in unseren Tagen zur Vollendung, ja zum Abschluss bringt. Ehe wir beten und Gott um seinen Segen bitten, möchte ich aus Lukas Kapitel 4 einige Verse vor dem Gebet lesen. Lukas Kapitel 4 von Vers 17 bis 22. Ich darf darum bitten, dass wir alle dazu aufstehen. Lukas Kapitel 4 von 17 bis 22. Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja, und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichtes zu verkündigen, den Unterdrückten die Freiheit, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Nachdem er dann das Buch wieder zusammengerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte, setzte er sich, und alle Augen waren auf ihn gespannt gerichtet in der Synagoge. Da begann er seine Ansprache an sie mit den Worten: Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben vernommen habt, zur Erfüllung gekommen. Und alle stimmten ihm zu und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sagten: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Soweit das Wort. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deine Gnade, um deine Gegenwart, um die Leitung deines Heiligen Geistes. O Gott, du bist keine Vorstellung, keine Illusion. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der höchste Richter. Du bist Erlöser und Herr. Du bist ein persönlicher Gott, der Gemeinschaft mit den Menschen aufnahm. Du hast uns in deinem Bilde geschaffen. Wir bitten dich, o Herr, rede du durch dein Wort und durch deinen Geist in einer ganz besonderen Weise zu uns, mach uns stille vor deinem Angesicht, dass wir uns zu deinen Füßen setzen und die holdseligen Worte deines Mundes in uns aufnehmen, damit du sie segnen und dass sie Frucht bringen können. Gemeinsam bitten wir dich darum, lass uns den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten ablegen. Vergib uns alle Schuld, sei uns gnädig, um deiner großen Barmherzigkeit willen, ja kröne uns mit Gnade und mit Erbarmen, dass auch wir mit deinem Knecht David einstimmen könnten. Lobe den Herrn, meine Seele und mein Inneres, seinen heiligen Namen, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. Du wollest heute retten, heilen, befreien, segnen, ja, geliebter Herr, der du auferstanden bist, offenbare du dich als der Lebendige, als der Redende, als der Wirkende, als der Gegenwärtige, als der bald wiederkommende Bräutigam unserer Seele. Nochmals bitten wir dich darum, sei du in unserer Mitte nach dem Wort der Verheißung, das du selbst gegeben hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Sei heute in unserer Mitte und tu uns wohl nach deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir werden am heutigen Tage nicht nur ein Thema behandeln, sondern eine ganze Reihe Bibelstellen betrachten, um so Gott in einer umfangreichen Weise zu Wort kommen zu lassen. Es wäre schön, wenn ihr euch diese Bibelstellen merken und dann vielleicht später selber nachlesen würdet. Denn so wird uns berichtet von der Gemeinde zu Beröa. Sie waren edler gesonnen und forschten in der Heiligen Schrift, ob es sich also verhält. Es ist absolut notwendig, dass wir prüfen, was gepredigt wird, aber genauso notwendig ist, dass wir es mit dem Worte Gottes prüfen. Nicht mit unserer eigenen Lehre oder mit der Lehre der Gemeinde, zu der wir gehören, oder der Kirche oder Freikirche, dass wir nicht vom eigenen Standpunkt aus urteilen, sondern uns zunächst einmal selber auf den göttlichen Standpunkt stellen, und der ist schon in der Bibel festgelegt worden. Und wenn wir uns dann auf diesen biblischen göttlichen Standpunkt gestellt haben, dann ist es immer noch notwendig, in den Gedanken Gottes zu denken und unter der Salbung und Leitung des Heiligen Geistes das Wort so zu sehen, wie es Propheten und Apostel gesehen haben, ohne eigene Meinung, ohne eigene Deutung, sondern ganz einfach durch Offenbarung des Heiligen Geistes den Punkt treffen, wie es bei Propheten und Aposteln der Fall war. Ich möchte es vielleicht noch einmal zum Ausdruck bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, dass es mich natürlich mehr gefreut hätte, 1000 Menschen vor mir zu sehen. Ich gehöre ja zu denen, die das Vorrecht hatten, zu vielen zu predigen. Irgendwo habe ich's in diesen Tagen erwähnt, es geschah in Kinshasa, dem früheren Leopoldville. Da hatten wir, ich meine, das Stadion gemietet, das 8000 oder mehr Leuten Platz bot. Und als ich dann auf das Gelände kam, waren mindestens 3.000-4.000 Menschen draußen. Und ich war der Meinung, die Türen sind noch gar nicht geöffnet, die Leute sind da. Ich habe mich gefreut, dass so viele gekommen waren. Und als ich dann bis an die Tür, bis zu dem Eingang gelangte, da schnappten mich plötzlich von rechts und links zwei Herren an meinen Armen und sagten, wir lassen dich nicht hinein, es sei denn, du sorgst dafür, dass auch wir die Predigt zu hören bekommen. Siehe, der Saal war überfüllt, die Türen waren geschlossen und Tausende standen draußen, um das Wort Gottes zu hören. Und die ließen mich tatsächlich nicht früher los. Es gab nichts zu tun. Es sei denn, dass ihnen versichert wurde, dass durch Übertragung, durch Lautsprecher auch draußen alle diese Tausende das Wort noch zu hören bekommen. Hier sehe ich vorne eine nette ältere Dame, die ich glaube, die ich am längsten kenne. Sie hat mich 1953 in einer großen Konferenz in Bornum im Harz predigen gehört. Da war ich noch sehr jung an Jahren. Ich habe mit 18 Jahren zu predigen begonnen, nachdem ich die göttliche Berufung verspürte, die ich dann vom Herrn bestätigt bekam am 2. April 1962. Nun kommen wir zu dem Thema unseres Tages. Wir haben ja bekannt gegeben, dass wir einiges berühren und streifen werden. Es geht um die größten Ereignisse von weltbewegender Bedeutung. Es geht um die Frage, wohin diese Ereignisse führen, wo sie einmünden. Es geht auch darum, ob die verheißene Wiederkunft Jesu Christi nun wirklich unmittelbar bevorsteht. Gibt es über all diese Fragen nur vage Antworten, die wir uns zurechtlegen? Oder gibt es darüber klare Aussprüche im Worte Gottes? Und das sind eben die Punkte, denen wir heute nachgehen wollen, um eine biblische, göttliche Orientierung zu bekommen. Denn wenn sich Menschen in irdischen Dingen täuschen, in einer beruflichen Laufbahn und auch andere falsche Entscheidungen im Leben treffen, die sie später bereuen und dann wieder neu treffen, das ist eine Sache. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es wirklich darum geht, wie der Amerikaner sagt, the way of no return, wenn es darum geht, den Weg zu gehen, bei dem es keine Umkehr mehr gibt, kein Zurück mehr gibt, sondern der uns der ewigen Bestimmung übergibt, dann ist es schon notwendig zu wissen, ob die Sache ein Ziel hat, ob das Ziel göttlich und biblisch ist oder ob wir uns oder anderen nur etwas vormachen. Und da es ja nun so viele Stimmen auf Erden gibt und ich bitte, das recht zu verstehen, ich bin nicht hier, um mir ein Urteil zu erlauben, aber es gibt wirklich so viele Stimmen und alle sagen, dass sie von Gott sind, alle sind im Recht. Wir haben so viele Kirchen und Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften bis hin zu den kleinsten Gruppierungen. Und alle sagen, wir sind im Recht und zu uns müsst ihr kommen, um selig zu werden. Mit dieser Seligkeit hat ja die römische Kirche begonnen. Und es steht ja schwarz auf weiß in der Literatur. Man sagt, wer die Kirche nicht als Mutter hat, kann Gott nicht zum Vater haben und noch vieles andere mehr. Dort wird selig gemacht, das Leben hindurch, von der Säuglingsbesprengung bis zur letzten Ölung. Und am Schluss steht dann der Offenbarungseid, dass man zugeben muss, der Bruder oder die Schwester ist nicht hinaufgefahren, sondern runtergefahren in ein erfundenes Fegefeuer und so weiter. Ich erwähne das nur, bitte nicht aus Kritik, sondern aus dem Schmerz meiner Seele, weil Millionen Menschen im Namen Gottes und mit der Bibel, mit falsch gedeuteten Worten irregeführt werden, mit Pauken und Trompeten, an dem, was Gott eigentlich wollte, werden sie vorbeigeführt. Und das ist ein großer Schmerz. Dann kommen wir zu all den Freikirchen und zu den Gemeinschaften. Und wenn man dann sieht, dass auch noch an der eigentlichen Sache, um die es geht, vorbeigeführt wird, dann wird's einem ganz übel. Ich bin ja ein Mensch, der die Kirchen und Freikirchen kennt. Ich komme ja aus diesen Kreisen. Und wenn ich diese Bemerkungen mache, dann wirklich nur darum, um uns einen Schock zu geben, damit niemand sich darauf verlässt, dass die Sache automatisch stimmt, sondern jeder sich selbst überzeugt anhand des Wortes Gottes, ob es denn nun wirklich mit dem übereinstimmt, was Apostel und Propheten im Namen des Herrn verkündigt haben. Ob die Praxis, die wir heute erleben, mit der des Urchristentums konform geht und ob die Sachen passgenau sind. Und aus diesem Grunde wollen wir eine kurze Bibelstunde haben, um dann auch auf den Teil, der die Endzeit betrifft, zu kommen. Denn das ist nach meiner Überzeugung sehr, sehr wichtig. Es gab oder gibt im christlichen Gemeindezeitalter oder in der christlichen Zeitspanne zwei Generationen von besonderer Bedeutung, was den prophetischen Charakter und Ablauf der Heilsgeschichte betrifft. Die erste Generation lebte bei dem ersten Kommen Christi. Und wenn wir verstehen wollen, was Gott gemäß seinem Worte jetzt tut, müssen wir auch Rückblick halten, um zu sehen, was er damals tat. Damals sandte er einen Wegbereiter. Man könnte sich fragen, brauchte Gott der Herr einen Mann, der ihm den Weg bereiten würde, der alles so schön für ihn vorbereitet? Doch so steht's geschrieben. Und ich möchte Ihnen diese beiden Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, damit wir einen kleinen Einblick in das, was Gott tut, bekommen. Und zwar Jesaja Kapitel 40, Jesaja Kapitel 40 von Vers 3. Horch, ein Ruf erschallt. In der Wüste bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und die zweite Stelle steht im Propheten Malachi im dritten Kapitel Vers 1. Wisset wohl, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne. Diese beiden Bibelstellen finden wir im Markus-Evangelium im ersten Kapitel zusammenfassend wiedergegeben. Da hat der Mann Gottes im Neuen Testament, direkt das göttliche Heilsgeschehen auf die Grundlage des prophetischen Wortes gestellt. So begann das Neue Testament einerseits mit Erfüllung biblischer Prophetie, zweitens, dass die Männer Gottes des Neuen Testaments das göttliche Heilsgeschehen, das sie jetzt mitbeobachten, miterleben durften, auf die Grundlage des prophetischen Wortes stellten. Ich lese aus Markus, dem ersten Kapitel, von Vers 1. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen. Wie bei den Propheten geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten soll, und eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Was will Gott uns heute durch ein solches Wort sagen? Nicht ich denke, ich meine vielleicht, sondern von Gott gesandte Männer haben unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes im Alten Testament vorausgesagt, was geschehen würde, im Neuen Testament biblisch eingeordnet, was geschah. Und Altes und Neues Testament stimmen hundertprozentig überein. Gelobt sei der Name des Herrn. Wenn wir nun heute von Gott beauftragt worden sind, sein Wort zu verkündigen, dann doch nicht, um ein paar Geschichten zu erzählen oder ein paar Gleichnisse zu deuten, sondern in diesem entscheidenden Moment der Heils- und der Weltgeschichte müssen wir den Menschen anhand des Alten und des Neuen Testaments die Verheißungen und dann auch die Erfüllung derselben vor Augen führen können. Sehen Sie, im Matthäusevangelium im 11. Kapitel wurde der Herr Jesus gefragt mit Bezug auf Johannes den Täufer, der als Vorläufer, als Wegbereiter gesandt wurde. Und da gibt er folgende Antwort. Matthäus Kapitel 11. Hier lesen wir von Vers 9. Aber wozu seid ihr denn hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg vor dir her bereiten soll. Hier hat der Herr Jesus Zeugnis für Johannes den Täufer abgelegt und ebenfalls nicht freihändig gesprochen, sondern das, was er sagte, biblisch begründet. Darauf kommt es heute an. Nicht Stimmung zu machen mit viel Halleluja und Schinderasabum, sondern eine wahre Verkündigung des wahren Wortes Gottes, um den Menschen in dieser Generation Gott und seinen Heilsplan nahe zu bringen, damit sie ihre Entscheidung treffen können, ob sie denn daran Anteil haben wollen oder nicht. Wir haben ja einleitend in Lukas Kapitel 4 gelesen, da hatte nämlich unser Herr den Propheten Jesaja gereicht bekommen und er schlug Kapitel 61 auf und hat daraus vorgelesen. Und plötzlich, als er aufgehört hatte zu lesen, sprach er, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt worden. Er machte das Buch zu und holdselige Worte kamen aus seinem Munde. Also, unser Herr, die Propheten und die Apostel, es ist ja alles dieselbe göttliche Quelle gewesen, aus der sie schöpften, dasselbe Wort. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 steht ja geschrieben, dass Gott auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet hat, aber am Ende der Tage hat er zu uns im Sohne gesprochen. Und im Sohne hat Gott alles zusammengefasst. Das gesamte Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Männer Gottes, ob im Alten oder Neuen Testament, haben immer das, was gerade im Heilsplan Gottes auf der Tagesordnung stand, das haben sie dem Volke mitgeteilt, davon haben sie gesprochen, darüber haben sie geschrieben. Ich möchte einiges stellen, was die Verantwortung, die mit einer göttlichen Berufung zusammenhängt, betrifft, lesen aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, Kolosser, Kapitel 1, vom Vers 24. Ich freue mich der Leiden, die ich für euch zu erdulden habe, und ergänze das, was an den Trübsalen Christi noch fehlt, in meinem Fleisch für den Leib, das heißt für die Gemeinde, deren Diener ich infolge des Haushalteramtes geworden bin, das mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Wir merken doch, dass hier nicht ein Philosoph oder Theologe spricht, sondern ein Gottesmann, der sich seine Verantwortung vor Gott bewusst war. Er wusste doch, dass er nicht in eigener Sache tätig war, sondern Kraft göttlicher Berufung in diesen Dienst gestellt wurde. Er hatte keine Wahl, denn Gott hatte ihn dazu bestimmt. Hier sagt er, deren Diener ich infolge des Haushalteramtes geworden bin, das mir von Gott, nicht von einem Gremium, nicht von irgendeinem Seminar, nicht von irgendwo, sondern von Gott zuteil geworden ist, im Hinblick auf euch übertragen wurde. Und wozu? Was war die Zielsetzung, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten? Wir lesen vom Worte Gottes in Jesaja 55, dass es nicht leer zurückkommen wird, sondern ausrichten, wozu Gott es sendet. Nun heißt es aber in Römer Kapitel 8, wie soll jemand predigen, ohne gesandt zu sein? Wie sollen die Menschen glauben, ohne zu hören? Also, erst dann kann Gott durch sein Wort ausrichten, wozu es gesandt wurde, wenn das bestimmte Wort der Verheißung gepredigt, im Glauben aufgenommen wurde und Gott über diesem Worte wachen kann, das wir aufnehmen, um es dann in uns und durch uns zu einer göttlichen Realität werden zu lassen. Hier geht es heute nicht um eine Theorie. Hier geht es heute um die göttliche Realität in deinem und in meinem Leben. Wir sehen bei Jesus Christus, unserem Herrn, dem Fleisch gewordenen Wort, wie es denn also geschah. Der Engel Gabriel kam zu Maria überbrachte ihr die Botschaft, dass sie einen Sohn gebären wird, dem sie den Namen Immanuel geben soll, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Seht, das ist der Weg Gottes, das Wort der Verheißung. Und wenn das Wort der Verheißung aufgenommen wird, dann kommt der Geist der Verheißung, um das Wort, das wir aufgenommen haben, in uns lebendig zu machen. Nur so ist eine Wiedergeburt möglich. Es gibt heute viele, die von der Wiedergeburt, von Bekehrung, von anderen Erlebnissen sprechen. Und wie ich gestern oder vorgestern entweder in Hamburg oder Berlin sagte, bei einem meiner letzten Flüge durch die Vereinigten Staaten begrüßte mich die Stewardess mit den Worten: Sind Sie wiedergeboren? Und natürlich habe ich gesagt, ich bin wiedergeboren, wie aber steht's mit Ihnen? Und das war so meine spontane Reaktion. Und dann wurde mir gesagt, die Hälfte der Einwohner von den Vereinigten Staaten Amerikas sind wiedergeborene Menschen, inklusive Jimmy Carter und wer sie alle sind. Wenn es nur so wäre, dann wollten wir Gott von Herzen danken. Dann sähe die Welt nämlich heute schon ganz anders aus. Jesus sagte im Johannesevangelium im 3. Kapitel, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir können über das Reich Gottes predigen, wir können davon träumen, wir können davon singen, sehen werden wir es nicht. Es sei denn, wir sind durch den göttlichen Samen des Wortes, durch Zeugung des Heiligen Geistes wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder, sind noch nicht gekommen, dass ich Ihnen hier Raumgestaltung an diesem Nachmittag präsentiere, ein bisschen religiöse Atmosphäre, sondern Sie sind heute hier, ob Sie es nun wussten vorher oder nicht, spielt jetzt mal gar keine Rolle, dann wissen Sie es jetzt spätestens. Sie sind heute hier, um von Gott, über Gott, mit Gott informiert zu werden und mit dem, was er in seinem Worte vorausgesagt hat, vertraut gemacht zu werden, und der Rest ist Ihnen dann überlassen. Nur am Tage des Gerichts wird sich bei mir keiner beklagen können, dass es den nicht geklappt hat, sondern daneben gegangen sei. Aus Jakobus Kapitel 1 lese ich, was dieses Thema betrifft, das wir eben gerade angeschnitten haben, Jakobus Kapitel 1, Vers 18. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Es gibt also in der Tat immer zwei Dinge, die Theorie und die Praxis. In der Theorie, wenn wir heute durch die Gemeinschaften gehen und man würde fragen, bist du wiedergeboren? Dann sind sie alle wiedergeboren, und man finde kaum jemand, der in gläubigen Kreisen das bestreiten würde. Aber wo sind die Menschen, die das Wort der Wahrheit aufgenommen haben als göttlichen Samen, welcher die Voraussetzung für eine Geburt aus Gott ist? Vom Winde wehen und vom Regen fallen kommt keine Geburt. Es muss Same vorhanden sein. Same ist da vorhanden, wo Vereinigung stattfindet, eine Liebesvereinigung stattfindet. Und so muss der Mensch mit Gott verbunden werden. Und der göttliche Same muss in sein Herz gelegt werden. Und dann kommt der Heilige Geist über den göttlichen Samen, um neues göttliches Leben in uns zu schaffen. Und aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen. Das ist Evangelium Jesu Christi. Das ist die reine Wahrheit. Im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Vers 23 lesen wir folgenden Text. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Das waren Männer Gottes. Sie haben uns die Wahrheit verkündigt. Also, jetzt ist die Frage, ob wir persönlich dieses Erlebnis mit Gott gemacht haben. Und ich sage Ihnen auch, weshalb ich diese Frage so in den Raum stelle. Paulus schreibt an die Korinther, der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Aber ehe das geschehen kann, muss die Geburt aus dem Geiste und das Erfülltwerden mit dem Geiste geschehen, damit wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen können. Ich lese Ihnen die Worte aus 1. Korinther, dem 2. Kapitel. Hier steht, man könnte viele Verse lesen. Sie können nachgelesen werden. 1. Korinther, 2. Kapitel, von Vers 6, ja, bis fast 16. Ich lese nur Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ich denke da an Professor Brunner, der einen sehr hohen Rang eingenommen hat unter den protestantischen Theologieprofessoren in Basel und Zürich und anderen angesehenen Städten, Marburg und so weiter. Und er sprach oder schrieb über das Geheimnis der Gottheit. Und er schreibt darin und führt aus, man kann dem Verstande immer wieder sagen, es gibt dort oben drei, die eins sein sollen, dennoch bleibt es nur bei den Gebieten, die im Verstande zu erfassen wäre es nicht. Es war ihm nicht vergönnt, die Offenbarung Gottes so zu sehen, wie sie ist, nämlich nicht, dass sich drei einig werden, sondern dass der eine Gott sich als Vater im Sohne und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, um seinen eigenen Heilsplan mit der Menschheit verwirklichen zu können. Kommen wir zurück zu dem, was Knechte Gottes an Beauftragung und Dienst vom Herrn empfangen. Dazu lese ich aus 1. Korinther, dem 4. Kapitel, 1. Korinther, 4. Kapitel, nur zwei Verse. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Gott hat Geheimnisse, die nicht der breiten Masse zugänglich oder verständlich sind. Wenn wir an Matthäus 13 denken, da nahm der Herr seine Jünger zur Seite und sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen aber nicht. Und dann fasst er zusammen, was er so recht zum Ausdruck bringen wollte, und zwar in folgenden Versen und Worten. Matthäus 13, 16 und 17. Aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hätten gerne gehört, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. Also, aber eure Augen sind selig, weil sie sehen. Ich bin nicht Gott. Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben, weshalb der eine glaubt und der andere nicht glaubt. Der eine sieht und der andere nicht sieht. Der eine sich retten lässt und der andere verloren geht. Das liegt nicht in meinem Ermessen, ist nicht meine Entscheidung. Es ist ja der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch Gott wusste und erkannte vor Grundlegung der Welt, wer denn gläubig werden würde und wer nicht. Also konnte er die Namen derer, die gläubig werden würden, schon in das Buch des Lebens einschreiben, vor Grundlegung der Welt, wie es uns in Offenbarung 13 und an manchen Stellen in der Heiligen Schrift berichtet wird. Kommen wir zu dem nächsten Text aus 2. Korinther, dem 5. Kapitel. Und dann werden wir auch sogleich in die direkte Betrachtung, um die es geht, hineingelangen. 2. Korinther, 5. Kapitel. Hier lesen wir Vers 19 bis 21. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, andere Übersetzung, als seine Botschafter, da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lass euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Also, hier haben wir die erfolgte Erlösung, die vollbrachte Erlösung vor Augen. Gott wollte die Menschheit retten. Gott ist ewig. Sein Plan ist ein ewiger Plan. Gott ist damit nicht zufrieden, dass der Mensch aufblüht wie eine Rose und dann langsam verblüht und dann nicht mehr ist. Gott hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen, um ewig mit ihm Gemeinschaft zu haben. Seit dem Sündenfall ist der Mensch verloren gegangen, von Gott getrennt, unter den Einfluss des Bösen geraten. Und hier ist der Punkt. Die Wortverdrehung und die Wortentstellung ist nicht erst 2000 Jahre alt. Sie begann im Garten Eden. Da kam der Feind durch die Schlange und sprach, sollte Gott wirklich gesagt haben? Da begann der Feind Gottes, Zweifel in die Menschen hineinzulegen, Zweifel Gott und Gottes Wort gegenüber. Noch heute wird die Menschheit mit Zweifeln Gott und Gottes Wort gegenüber geplagt. Und das sind richtige Dämonen, die die Menschen plagen, nämlich immer wieder zu fragen, ja, ist Gottes Wort überhaupt wahr? Wer war denn dabei und wer kann es denn bestätigen und so weiter? Ob ich bei der Schöpfung dabei war oder nicht. Noch heute existiert die majestätische Schöpfung, wie Gott sie ins Dasein gerufen hat. Es ist doch gar nicht die Frage, ob wir dabei waren. Die Frage ist, ob wir klaren Menschenverstand haben und wissen, dass hinter der majestätischen Schöpfung doch ein Schöpfer sein muss. Wie kann es denn eine Schöpfung ohne einen Schöpfer geben? Wenn ich euch sagen würde, dass dieses armselige Pult sich selber gemacht hat, dann würdet ihr an euren Kopf fassen, vielleicht sogar an meinen. Nein, es gibt nichts, was sich selber gemacht hat. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und wer das Universum ein bisschen begreift, der wird ja wissen, der wird mehr wissen, als dass Lindbergh am Ende der 20er Jahre mit dem ersten Flugzeug den Ozean überquerte. Der wird wohl doch ein bisschen mehr wissen. Ihr Lieben, Wir leben, ich bin in 104 Ländern gewesen. Es ist viel besser, den Heiden zu predigen, als den ungläubigen Christen. Glaubt ihr mir das? Natürlich, denn da kann man mit der göttlichen Botschaft noch wirklich von Herzen, kann man da das Wort Gottes verkündigen. Hier muss man noch, ja, beweisen Sie es. Ich werde den Tag nie vergessen. Es war ein Hamburger, mit dem war ich zusammen auf dem Schiff von Europa nach Neufundland. Und er sah mich die Bibel lesen. Man hat ja Zeit in den 11 Tagen auch die Bibel zu lesen. Und siehe da, er kam und sagte, Sie lesen in dem Märchenbuch? Und ich dachte bei mir selber, das Wort Gottes, das mir so kostbar ist, das beschreibt oder erklärt als Märchenbuch. Ich sagte, werter Herr, sind Sie beruhigt, wir beide treffen uns noch auf diese Reise. Und siehe da, es geschah in aller Kürze. Und es war so weit, der wollte nämlich alles bewiesen haben und gezeigt bekommen haben. Und habe ich einfach gesagt zum Schluss, ich sage, wenn Sie mir Ihren Verstand zeigen, dann werde ich Ihnen Gott zeigen. Und er fing also zack, und ich sage, zeigen Sie mir jetzt Ihren Verstand hier auf der Stelle. Ja, sagt er, das kann ich nicht. Und ich sage, Sie sind zu dumm, um mir Ihren Verstand zu zeigen und verlangen von mir, dass ich Ihnen den allmächtigen Gott zeige. Und dann ging's aber zur Sache. Damals war ich jung, schlagfertig, heute bin ich alt geworden. Seht, worum geht es in diesen Tagen? Es geht darum, dass wir Gott Recht geben und nichts in Zweifel ziehen, was er in seinen Worten gesagt hat. Hier in diesem Text 2. Korinther 5 werden die Knechte Gottes als Gesandte, als Botschafter Christi bezeichnet, die in ein Amt, in einen Dienst, in eine Berufung und Verantwortung gestellt wurden, nämlich an Christi statt zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung Gottes mit der Menschheit hat in Christo stattgefunden. Es gibt nur eine persönliche Gottesoffenbarung auf Erden und die ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Propheten haben von ihm gesprochen und das Wort geschah zu ihnen, aber es gab nur einen, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater bin eins. Also, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Es ist ein vollbrachtes, von der Seite Gottes aus, voll und ganz getanes und vollendetes Werk. Nur wir müssen annehmen, was Gott uns bereits aus Gnaden geschenkt hat. Und deshalb die Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen gläubig werden. Aus 1. Titus möchte ich lesen. 1. Titus, Titus Kapitel 1, 1 bis 3. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Hier kommen wir auf den Punkt. Das Wort, der Ratschluss Gottes, stand fest von Ewigkeit her. Die Propheten haben vorausgesagt, was geschehen würde. Und dann haben die Apostel die vorausgesagten und die sich erfüllenden Tatsachen eingeordnet und haben schreiben können, nach der festgesetzten oder bei der festgesetzten Zeit durch die Predigt kundgetan im Auftrage Gottes. Es gab Männer, die nicht von selber gingen. Ich glaube, es ist im Johannesevangelium im 8. Kapitel geschrieben worden, dass wer von sich aus redet, der gibt Zeugnis von sich aus, aber wer im Namen des Herrn redet, der bezeugt den Herrn. Zwei Schriftstellen. Eine aus Johannes 8, Vers 12. Hier spricht unser Herr. Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. In Johannes Kapitel 7 lesen wir von Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt der Punkt. Höre bitte genau zu. Und wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Also, das trifft noch heute zu. Nur wer von Herzen bereit ist, den Willen Gottes zu erfahren und zu tun, nur dem wird der Wille Gottes geoffenbart werden. Alle anderen haben einen eingebauten Widerstand und sie widerstreben dem Geiste und dem Worte Gottes. Nur, wie hier geschrieben steht, ich lese es noch einmal, da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und bei dem findet sich keine Ungerechtigkeit. Welch ein herrliches Wort. Ich bin Gott so dankbar. Keine Gemeinde vertreten zu brauchen, noch nicht einmal ein eigenes Missionswerk. Gott hat mich in eine Sache hineingestellt. Ich möchte allen dienen, allen Gotteskindern, wie Kaiphas geweissagt hat, mit Bezug auf unseren Herrn. Wenn er erhöht sein wird, dann wird er alle Gotteskinder zu sich ziehen. Heute geht es doch nicht mehr um den Bau einer Gemeinde. Heute geht es um die Herausrufung, um die Zubereitung und um die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi. An welche Gemeinde sollen wir denn bauen? Ihr Lieben, wir sind heute hier, und wenn es einen Schock bedeutet, dann soll es mir recht sein. Aber wir sind heute hier, um Gottes wahrhaftiges Wort zu hören. Jesus sagte im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er sagte nicht dem Petrus, baue du meine Gemeinde. Er sagte nicht dem Paulus, baue du meine Gemeinde. Er setzte verschiedene Dienste in die Gemeinde. Er selber hat die Gemeinde erlöst. Er baut die Gemeinde, er vollendet die Gemeinde und er wird wiederkommen, um die Gemeinde abzuholen, die er am Kreuz auf Golgatha erkauft hat. Also kann niemand sagen, dass es die Gemeinde dessen oder jenes ist, sondern so wir Gotteskinder geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir ein Teil der Gemeinde des Herrn, die er aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Denominationen besteht, eben alle, die wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung und durch den Heiligen Geist zu einem Leibe getauft werden, gemäß 1. Korinther Kapitel 12 von Vers 12. Kommen wir zu dem göttlichen Auftrage. Dazu lese ich Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 2 und 3. Bis zu dem Tage, an dem er die Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde. Es gibt zweierlei Dinge. Es gibt, dass Menschen sich einbilden, einen Auftrag zu haben. Und es gibt Menschen, die in seinem Auftrag stehen, die gar nicht wüssten, was sie tun sollten, es sei denn, sie wären irgendwie bestimmt beauftragt worden. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann waren die Aufträge der Männer Gottes immer verschieden. Noah hatte seinen Auftrag, Abraham seinen, Henoch seinen, Mose seinen, Josua seinen, Hiob, wer sie alle waren, Elia, Elisa, wer sie alle waren. Nicht einer kopierte den anderen. Jeder hatte seinen Originalauftrag. Und von Noah heißt es, er tat alles genauso, wie der Herr ihm geboten hatte. Und von Mose heißt es, er tat alles, wie ihm auf dem heiligen Berge gezeigt wurde. Und von Elia heißt es in 1. Könige 18, ich habe dieses alles nach dem Wort des Herrn getan. Also, Männer Gottes werden in das Werk Gottes Kraft göttlicher Berufung hineingestellt und entsprechend der heilsgeschichtlichen Entwicklung das Wort der Stunde und das, was gerade im Programm Gottes ist, der Menschheit zu verkündigen. Wahre Männer Gottes haben Übersicht, was Gott in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft getan hat, tut und dann noch tun wird. Es gibt solche, die einfach auf die Bibel ein wenig geringschätzig schauen und sagen, ach ja, das ist doch ein Buch, das berichtet da über Israel und dann noch was vor 2000 Jahren geschah. Das ist doch, was soll ich mit dem Buch? Das sind doch alles alte Geschichten. Was will ich denn heute im 20. Jahrhundert mit diesen alten Geschichten? Ja, wir warten dieser Paulus oder Matthäus oder Petrus, Johannes. Ach, diese Leute, was interessieren die mich heute? Seht ihr, so ist das nämlich alles nicht. Es ist ganz anders. Gott hatte seine Knechte und Boten zu allen Zeiten. Was wir finden müssen, ist diesen roten Faden der biblischen Prophetie, der sich hindurchzieht durch das Alte und Neue Testament, wo wir von Gott aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet sehen und eine Übersicht bekommen über den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Ich meine, es steht im Hebräerbrief geschrieben, in Verbindung mit dem Alten Testament hat hier in Hebräer 3 der Mann Gottes Folgendes festgehalten und zum Ausdruck gebracht. Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Nicht nur 10 Gebote, nicht nur all die Opferbeschreibungen. Er war dazu bestimmt, um Zeugnis von dem abzulegen, was später als Offenbarung verkündigt werden sollte. Lesen wir im letzten Buch der Bibel, im 1. Kapitel von Vers 1, hier stehen folgende Worte. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Also nicht nur Vergangenheit, sondern die Zukunft, die gesamte Zukunft der Gemeinde ist beleuchtet worden. Und die 7 Sendschreiben haben prophetischen, heilsgeschichtlichen Charakter. Und wir leben jetzt im letzten Gemeindezeitalter im Gemeindezeitalter zu Laodicea und haben aus Gnaden die letzte Botschaft gehört, in der alle Geheimnisse zusammengefasst und aus Gnaden geoffenbart worden sind. Wir haben deshalb nicht Teilwahrheiten zu verkündigen. Bitte nehmen Sie auch das, so wie es richtig ist. Das ist keine Beurteilung, geschweige eine Verurteilung, sondern nur eine Feststellung. Als Gott den neuen Anfang in den Tagen der Reformation machte, ist doch nicht alles auf einmal geoffenbart worden. Es ging Schritt für Schritt. Rechtfertigung durch den Glauben. Das war der erste Durchbruch. Wir müssen uns das so vorstellen. Bis ins Mittelalter hinein wurden ja alles, ob sie Juden oder Christen waren, die nicht zur römischen Kirche gehörten, die waren freiwillig. Es gab keine offene Verkündigung des Evangeliums. Die Bibel war verboten. Die Pfaffen konnten tun, was sie wollten. Und ich habe noch die Zeit erlebt, wo die Bibel von Katholiken nicht gelesen werden durfte. Jetzt ist alles gewendet, weil es keinen Aufenthalt mehr gab. Aber damals war es ganz anders, als der Dorfschulze und der Pastor lesen konnten. Heute kann jeder lesen, heute kann jeder schreiben. Aber sieht, Gott hat einen neuen Anfang gemacht seit den Tagen der Reformation. Da waren Männer in der Schweiz, in Spanien, in Holland, in Deutschland, in England, überall. Hier ein Wycliffe, da ein Huss, dort ein Zwingli, dort ein Calvin, hier ein Luther, Schwenkfeld, wer sie alle waren, Erasmus in Rotterdam. Es gab keinen Aufenthalt mehr. Der Durchbruch war da. Gott hat einen neuen Anfang gemacht. Und Martin Luther war der größte Gottesmann, den wir hatten. Schwenkfeld, sein Wegbegleiter, ging erkenntnismäßig schon über das, was Luther hatte, hinaus. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. In jedem Fall ist ein wirklich neuer Anfang von Gott gemacht worden. Danach kam Erweckung nach Erweckung. John Wesley und viele sind aufgetreten, um das Wort zu verkünden. William Booth. Und wer sie alle waren. Und dann kam ein Mutti, dann kam ein Senke, dann kam Finney, dann kamen sie. Und bis zur Jahrhundertwende, ein Wigglesworth hier, ein Dr. Price dort, Gott hatte überall die Männer zu allen Zeiten. Nun aber leben wir am Ende der Tage. Und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern, meinen, ich wüsste nicht, wovon ich rede, dann haben Sie sich getäuscht. Ich würde nicht die ganze Welt umreißen, wenn ich nicht wüsste, wovon ich rede und an wen ich glaube. Wir leben in der Endzeit. Darauf kommen wir gleich sehr deutlich in Kürze zusammenfassend zu sprechen. Wichtig ist, dass wir den geistlichen Teil begreifen, nämlich, dass Gott mit seinem Volke von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Klarheit zu Klarheit, von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, an das am Kreuz vollbrachte Erlösungswerk, zur Heiligung im Wort der Wahrheit, von der Heiligung im Wort der Wahrheit hin zur Taufe mit dem Heiligen Geist, von der Taufe mit dem Heiligen Geist hin zur Einführung und Erfüllung mit der ganzen Gottesfülle, von der Paulus schon geschrieben hat. Bis alles wiedererstattet ist und in den Zustand zurückversetzt wurde, in dem die Gemeinde am Anfang stand. Jesus Christus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der da ist und der da war und der da kommt. So wie er am Anfang gewirkt hat, so wird er es am Ende tun. Die Gemeinde, die Gott jetzt hervorruft, in der alles wiedererstattet wird, muss am Ende in demselben Stand erfunden werden, in derselben Kraft, der gleichen Lehre. Alles muss am Ende und wird am Ende so sein, wie es am Anfang war. Wenn Jesus wiederkommt, dann steht von ihm und dem Ereignis seiner Wiederkunft in Matthäus 25 geschrieben, und die bereit waren, gingen ein mit ihm zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Es gibt Leute, die sagen, der Herr Jesus sei schon gekommen. Und darüber lächle ich dann doch ein bisschen, obwohl es mir weh tut. Aber ich sage, solange ich noch auf Erden bin, ist er nicht gekommen. Denn wenn er kommt, dann gehe ich. Es steht nämlich geschrieben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Johannes 14, 1 bis 3. Und dabei bleibt es, Jesus kommt nicht bis auf diese Erde. Deshalb hat er gewarnt und geschrieben oder schreiben lassen. Wenn man sagen wird, er ist hier, er ist dort, er ist in der Wüste, er ist in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten aufgeht und zum Westen leuchtet, so wird die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und wenn es um das Wort Gottes geht, kennt Bruder Frank keine Kompromisse. Ihr könnt meinen Kopf haben, aber keinen Kompromiss. Habt ihr es gehört? Ihr könnt meinen Kopf haben. Ihr könnt mich enthaupten, aber keinen Kompromiss könnt ihr von mir haben, wenn es um Gottes heiliges Wort geht. Denn ich bin dazu bestimmt worden, die Wahrheit des Wortes Gottes zu verkündigen und bin bereit, sie mit dem Tode zu bezahlen. Das war sehr deutlich. Wir gehen jetzt weiter. Nun wird's aber etwas besser. Wer gehen muss, kann gehen. Wir sind keinem böse. Für alle ist die Zeit ja begrenzt.